Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, jointly to Paul R. Milgram and Robert B. Wilson, for improvements to auction theory and invention of new auction formats.
Paul Milgram und Robert Wilson, so heißen also die Preisträger, die den Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaft in diesem Jahr erhalten. Zwei US-Ökonomen, die sich mit Auktionen beschäftigt haben, also mit der Versteigerung. Was genau die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften für auszeichnungswürdig hält, das besprechen wir in dieser Sendung. Und unklare Vorgaben bei der Beherbergung. Wir schauen uns die neuen Corona-Regeln an. Das ist auch ein Thema in Wirtschaft und Gesellschaft und mein Name ist Sina Fröndrich. 690 Millionen Menschen auf dieser Welt haben Hunger, sind chronisch unterernährt und weitere 135 Millionen Menschen sind von Ernährungskrisen akut betroffen. Davon geht die Welthungerhilfe aus und sie warnt nun, die Covid-19-Pandemie, die verschärft die Lage noch weiter. Dabei wollten die Vereinten Nationen eigentlich erreichen, dass bis 2030 niemand mehr hungern müsse. Und es gab auch Fortschritte, doch Corona könnte diese zunichte machen. Sigrid Hoff weiß mehr.
Das Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger bis 2030 zu besiegen, könne vermutlich nicht erreicht werden. Das zeige der aktuelle Welthungerindex, so das ernüchternde Fazit der Präsidentin der Welthungerhilfe Marlene Thieme. Die deutsche NGO präsentiert alljährlich im Oktober den Welthungerindex, der als Gradmesser dient und die Hungersituation auf globaler, regionaler und nationaler Ebene erfasst. Die gute Nachricht, der Index zeige, dass der weltweite Hunger seit dem Jahr 2000 abgenommen hat. Als Zeichen der Anerkennung des Kampfes gegen den Hunger wertete Marlene Thieme auch die Bekanntgabe des Friedensnobelpreises 2020, der in diesem Jahr an das Welternährungsprogramm der UN geht.
Nur wer nicht hungert, kann auch Frieden wahren und wer Hungerbekämpfung machen muss, der braucht Frieden in der Umgebung. Und daher ist dieser Friedensnobelpreis so wichtig für unsere Arbeit in der Welthungerhilfe.
Die Lage ist nach den Werten des Welthungerindex 2020 ernst genug. In über 50 Ländern der Welt ist der Hunger weiterhin hoch, insbesondere in den Ländern Afrikas südlich der Sahelzone und in Südasien. Die Maßnahmen in der Bekämpfung des Hungers, kritisierte Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, seien zu gering und arbeiteten zu langsam. Die Krisen des Jahres 2020, wie die Corona-Pandemie, Überflutungen infolge des Klimawandels sowie die Heuschreckenplage in Afrika, die ganze Ernten vernichtet, seien in dem aktuellen Index noch gar nicht berücksichtigt. Ausreichende finanzielle Mittel für Maßnahmen zur Bekämpfung des Hungers sind nötig. Aber es gehe auch darum, das Richtige zu tun, damit die Menschen ihr Recht auf Nahrung wahrnehmen können. Ein Beispiel.
Das Richtige in dem Fall bedeutet auch, dass wir die Rolle der Kleinbauern für die Ernährung sehen, dass wir in Infrastruktur, ganz besonders in Afrika, auch investieren, sodass zum Beispiel weniger Nahrungsmittel einfach vergammeln, weil sie nicht rechtzeitig irgendwo hintransportiert werden.
Der Welthungerindex 2020 wurde auf der Basis von Daten aus 132 Ländern erstellt. Zu den Indikatoren gehört der Anteil der Unterernährung der Menschen in einem Land, die insbesondere bei Kindern in Indien sehr hoch ist. Bei der Betrachtung der Weltkarte des Welthungerindex fällt auf, dass das lateinamerikanische Venezuela mittlerweile zu den Ländern gehört, in denen die Lage als ernst eingestuft wird. Matthias Mogge.
Das war über Jahre hinweg in der niedrigsten Kategorie, aber das ist mittlerweile um zwei Kategorien gesprungen in die erste Kategorie, weil dieses Land einfach heruntergewirtschaftet worden ist, sodass dort mittlerweile der Hunger wirklich sichtbar ist und viele, viele Menschen in diesem Land leiden.
Er appellierte an die europäischen Staaten, ihre Verantwortung wahrzunehmen und den Druck auf die politische Führung in Venezuela zu verstärken, damit ein Wechsel stattfindet. Das Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger zu bekämpfen, sieht die Präsidentin der Welthungerhilfe Marlene Thieme durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Geberländern in Gefahr. Nach vorläufigen Schätzungen könnten die Konsequenzen aus der Pandemie weltweit 80 bis 130 Millionen Menschen zusätzlich in den Hunger treiben.
Millionen Menschen weltweit hungern und das nicht nur in afrikanischen oder südasiatischen Ländern. Auch in Venezuela leiden Menschen Hunger. Darauf hat also auch die Welthungerhilfe hingewiesen. Und wir wollen nun noch genauer dorthin schauen, denn fast alle Haushalte in Venezuela leben in Armut. Nahrungsmittel sind knapp und darunter leiden besonders Kinder, wie Anne Dämmer berichtet.
Eine Frau schlägt wütend auf einen Kochtopf. Sie ist verzweifelt. Sie weiß nicht, wie sie ihre Tochter versorgen soll. Was zum Teufel soll ich machen? Meine Tochter hat seit 4 Tagen nichts gegessen. Ich habe kein Geld, um was einzukaufen. Es tut mir weh und ich bin wütend. Unsere Kinder bitten um etwas zu essen. Die da oben sollen hören, wie unseren Kindern der Magen knurrt, schimpft diese Mutter aus dem Bundesstaat Mérida in einem Video, das in den sozialen Netzwerken geteilt wird. Die venezolanische Ernährungswissenschaftlerin Susana Rafali kennt Szenen wie diese. Ein Großteil der Familien ist auf das Geld angewiesen, das ihnen Angehörige aus dem Ausland schicken. Doch mit der Corona-Krise hätten viele ihren Job verloren. Die Geldsendungen bleiben nun oftmals aus. Sie sind um 52% zurückgegangen. Das führt zu Ernährungsunsicherheit bei den Familien. Laut einer aktuellen Statistik der Katholischen Universität Andrés Bello leben 96% der Haushalte in Venezuela in Armut und 64% in extremer Armut. Das Land leidet seit Jahren unter Hyperinflation, den Sanktionen. Es fehlt an Devisen. In der Corona-Krise verschärft sich die Not der Menschen im ohnehin schon gebeutelten Venezuela immer noch weiter. Es gibt kein Wasser, kein Benzin, regelmäßig fällt der Strom aus, die Lebensmittelpreise sind horrend. In dem einst größten Erdölförderland Lateinamerikas liegen die Raffinerien brach. Das Land produziert selbst kaum und ist nicht in der Lage, ausreichend Lebensmittel zu importieren. Und die wenigen Landwirtschaftsprodukte, die es gibt, können wegen des Benzinmangels nicht transportiert werden. Die Auswirkungen der Krise spürten vor allen Dingen die Kinder, sagt Rafali. Wenn sie unter Unterernährung leiden, ist die Gefahr 3-mal so hoch, krank zu werden oder an Krankheiten zu sterben. Die ersten Lebensjahre dieser Kinder sind gekennzeichnet von Unsicherheit und Hunger. Das führt zu schwerwiegenden emotionalen Schäden und im Schulalter zu Lern- und Konzentrationsstörungen. Als Erwachsene sind sie emotional und in ihrem Sozialverhalten eingeschränkt. Der Teufelskreis von Armut geht also weiter. Die Programme der Regierung, um die Unterversorgung zu bekämpfen, blieben erfolglos, kritisiert die Ernährungswissenschaftlerin. Es gibt ein Programm, das Familien mit Lebensmitteln unterstützen soll, aber am Ende konzentrieren sich diese Bemühungen nicht auf die Menschen, die es wirklich nötig haben. Außerdem wurden immer wieder Korruptionsfälle aufgedeckt. Der Hunger hat Auswirkungen auf eine ganze Generation und damit auf die Zukunft Venezuelas.
Anne Demmer über Hunger in Venezuela. Kunstwerke werden versteigert. Smartphones sind auch Teil von Auktionen, aber auch 5G-Frequenzen oder CO2-Verschmutzungsrechte werden versteigert. Auktionen sind also ein wesentlicher Bestandteil unseres Wirtschaftslebens. Und sie werden natürlich auch erforscht. Die beiden US-Ökonomen Paul Milgram und Robert Wilson sind führend in der Auktionstheorie und werden nun genau dafür ausgezeichnet mit dem Nobel-Gedächtnispreis für Ökonomie. Meine Kollegin Silke Hanna hat sich genauer mit den Preisträgern beschäftigt. Wer sind denn die beiden Ökonomen Milgram und Wilson?
Also wenn man erstmal auf die biografischen Daten guckt, weisen die beiden einige Parallelen auf. Beide sind US-Amerikaner und jenseits der 70 bzw. 80. Wilson kommt aus dem US-Bundesstaat Nebraska und Milgram aus der Industriemetropole Detroit. Und inzwischen lehren sie beide an der kalifornischen Elite-Universität Stanford. Früher war Milgram aber der Student von Wilson. Wilson war sein Doktorvater. In den 70er Jahren haben sie sich dann erstmals mit Versteigerungen befasst und über die Jahrzehnte entstanden dann eben viele Arbeiten zum Thema Auktion.
Und die haben auch untersucht, wie Auktionen ablaufen, wie man sie verbessern kann. Was sind denn so die wesentlichen Erkenntnisse der beiden?
Also Wilson hat sich vor allem mit Auktionen befasst, bei denen es um sogenannte allgemeine Werte geht. Ein Beispiel sind Bodenschätze in bestimmten Gebieten oder auch die Mobilfunkfrequenzen, die Sie angesprochen haben. Allgemeiner Wert, das heißt, bei der Auktion ist noch unklar, was das Ersteigerte am Ende wirklich wert ist. Wie viel Geld etwa lässt sich aus Frequenzen wirklich machen, wie viel aus Schürfrequenzen. Und Wilson hat gezeigt, dass Bieterinnen und Bieter oft Gebote unterhalb ihrer eigenen Schätzung dieses Wertes abgeben, weil sie Angst haben, zu viel zu zahlen. Und dieses zu viel zahlen, das nennt man auch den Fluch des Gewinners. Also der, der am Ende gewinnt, hat dann aber vielleicht doch schlechte Karten, weil er es eben nicht wieder erwirtschaften kann. Ja, und wie so oft in der Wirtschaftswissenschaft geht es hier um Information, um Informationsasymmetrien, um Transparenz, was ist vor der Auktion klar, was nicht. Darüber hinaus haben Auktionsgegenstände aber oft auch einen individuellen, einen sogenannten privaten Wert für die Bieterinnen und Bieter. Zum Beispiel bei Kunstwerken erwächst ja auch ein Wert daraus, dass man sich das Gemälde zum Beispiel hinhängen und anschauen kann und sich daran erfreut. Und daran hat Milgram genauer geforscht und hat Bieterstrategien analysiert. Und auch er konnte beweisen, dass Informationen eben oft der Schlüssel sind für erfolgreiche Auktionen, sprich für Versteigerungen, von denen alle Beteiligten profitieren. Schlussendlich haben Milgram und Wilson ihre Erkenntnisse kombiniert und etwa ein Auktionsverfahren für Mobilfunkfrequenzen entwickelt. Das ist ja sehr komplex. Da wollen Unternehmen vielleicht ländliche Räume abdecken, aber nur dann, wenn sie auch in Städten Mobilfunkfrequenzen haben, wo eben mehr Geld fließt. Der Staat, der will Monopole vermeiden. Am Ende sollen nicht die Unternehmen übervorteilt werden, aber der Staat soll auch nicht zu wenig einnehmen.
Also sehr interessante Forschung. Interessant ist ja, wenn so diese Preisträger immer ja, verkündet werden, wie die Reaktionen da so sind. Wie war das denn bei den beiden heute?
Ja, bei US-Preisträgern ist es oft so, dass sie noch ein bisschen verschlafen sind. Es ist ja dort dann auch noch sehr früh, insbesondere in Kalifornien. Und Robert Wilson, der ältere der beiden, der wurde heute per Telefon der Pressekonferenz der Königlichen Akademie zugeschaltet und war dann auch noch entsprechend etwas verdattert. Er konnte sich auch glatt nicht erinnern, dass er jemals selbst bei einer Auktion mitgewirkt hat. Schließlich hat er aber dann doch erzählt, seine Frau habe ihn jetzt darauf hingewiesen, sie hätten mal bei eBay Skischuhe ersteigert. Und er war auch so geistesgegenwärtig, seinen Mitpreisträger persönlich zu informieren. Die beiden sind nämlich quasi Nachbarn. Wilson ist also über die Straße gelaufen, hat bei Milgram an die Tür geklopft und ihm von der Ehrung erzählt.
Jetzt ist es ja so, dass vor der Bekanntgabe natürlich auch wieder mögliche Namen genannt wurden. Das ist ja immer so. Und in diesem Jahr auch ja Namen, Ökonominnen und Ökonomen, die mit ihren Forschungen einen aktuellen Bezug zur Corona-Krise haben. Zum Beispiel, wenn es um Gender-Fragen geht. Wie sind denn jetzt die Reaktionen auf diese Entscheidung?
Ja, das ist bei Nobelpreisen natürlich immer so eine Sache. Die beiden galten jetzt schon über mehrere Jahre als mögliche Kandidaten für den Preis und ihre Forschung auf dem Gebiet, die gilt auch als bahnbrechend. Da hat sich jetzt niemand darüber beschwert, wenngleich der eine oder die andere schon aufgemerkt haben mag, dass es mal wieder US-amerikanische Männer sind, die ausgezeichnet werden. Wie so oft, dass die Arbeiten sehr bedeutsam sind, das steht aber außer Frage, auch wenn es jetzt keinen Corona-Bezug gibt. Der Bezug zu anderen Themen ist dafür umso deutlicher. Versteigerungen von Mobilfunkfrequenzen, aber auch von CO2-Verschmutzungsrechten, die sind ja für unsere Zukunft doch enorm wichtig. Und das hat zum Beispiel auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute nochmal hervorgehoben, dass deren Arbeiten eben für die Politik auch doch sehr wichtig waren in den letzten Jahrzehnten.
Einordnungen waren das von Silke Hane über die Preisträger des sogenannten Wirtschaftsnobelpreises. Es bilden sich lange Schlangen vor den Corona-Testzentren in Risikogebieten wie Köln, Berlin und München. Da versuchen Menschen an Tests zu kommen, damit der Urlaub nicht ins Wasser fällt. 13 Millionen Deutsche leben inzwischen in einem Risikogebiet. Wenn sie raus wollen, brauchen sie einen Negativtest, denn viele Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot erlassen. Ob das hilft, die Ausbreitung des Virus zu stoppen, daran werden sehr laut Zweifel formuliert. Und wir wollen jetzt noch einmal darauf schauen, wo eigentlich was gilt und was es mit Dienstreisen ist. Katharina Hamberger hat sich das angesehen für uns.
Es ist einfacher, die Bundesländer aufzuzählen, in denen Urlauber und Urlauberinnen aus innerdeutschen Risikogebieten noch ohne Corona-Test übernachten dürfen. Denn das sind im Moment nur wenige, und zwar Nordrhein-Westfalen, Berlin, Thüringen und Bremen. In den restlichen 12 Bundesländern gilt nun ein sogenanntes Beherbergungsverbot für Reisende aus Regionen, in denen es pro 100.000 Einwohner mehr als 50 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen gegeben hat. Einige Länder haben dieses Verbot schon im Sommer eingeführt. Zur Anwendung kommt es allerdings erst jetzt, wo die Zahlen steigen. In anderen Ländern wird die Regelung neu eingeführt, nach einem Beschluss von Kanzleramtschef Helge Braun und den Staats- und Senatskanzleichefs und Chefinnen der Länder. Welche Region genau als Risikogebiet gilt und welche Ausnahmen es gibt, legen die Länder selbst fest. Wer dann aus einem definierten Risikogebiet kommt, darf in diesen Bundesländern in Hotels oder Herbergen, teilweise auch auf Campingplätzen, nur noch übernachten, wenn man einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen kann. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zusätzlich eine Quarantänepflicht, außer man macht nach 5 bis 7 Tagen einen weiteren Test, der ebenfalls negativ ausfällt. Es lohnt sich also, vor Reiseantritt sich nochmal genau zu erkundigen, welche Regelungen und möglicherweise auch Ausnahmen in dem Bundesland, in dem man Urlaub machen möchte, gelten. Ist ein Test vorzuweisen, sind die Kosten dafür in den meisten Bundesländern von den Urlaubern und Urlauberinnen selbst zu tragen. Bei einer dreiköpfigen Familie können das also nochmal rund 450 Euro mehr bedeuten, die für den Urlaub investiert werden müssen. Die Regelungen treffen aber nicht nur Urlauberinnen und Urlauber. Auch für Geschäftsreisende ist die Lage unterschiedlich, je nach Bundesland. So brauchen diese zum Beispiel in Baden-Württemberg, wie auch Touristinnen und Touristen, einen negativen Corona-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden. Im Nachbarbundesland Bayern hingegen gilt das Beherbergungsverbot nicht, wenn jemand zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich veranlasst reist, heißt es in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Auch in Rheinland-Pfalz sind zum Beispiel Reisen aus beruflichen Gründen ausgenommen vom Beherbergungsverbot. Vor allem Hotellerie und Gastgewerbe kritisieren diese Regelungen. Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, sagte dazu unserem Hauptstadtstudio:
Unklarheit sorgt für Verunsicherung und Frust bei allen Beteiligten. Und dann wird im Zweifel auf die Reise und die Übernachtung verzichtet. Und das können wir nicht gebrauchen.
Dabei gäbe es gerade positive Bewegung, was Dienstreisen angeht, vor allem Mittelständler würden ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder auf Dienstreisen schicken. Kleine Tagungen würden in Hotels stattfinden, meint Hartges.
Zumal ja das Hotel ein sicherer Ort ist. Die Betriebe haben Schutz- und Hygienekonzepte. Geschäftsreisende durften ja auch im März, April, Mai reisen. Da war ja nur die touristische Übernachtung untersagt. Und es ist kein Infektionsgeschehen in der Hotellerie da bekannt geworden.
Der DEHOGA kritisiert nicht nur, dass die Regelungen so unterschiedlich sind, sondern das Beherbergungsverbot grundsätzlich. Der Verband geht nicht davon aus, dass dieses Verbot verhältnismäßig ist und auch Gerichte entsprechend entscheiden würden. So hat der DEHOGA Landesverband Brandenburg angekündigt, juristische Schritte in Erwägung ziehen zu wollen. Zudem schaut man von Hotellerie- und Gaststättenseite auf den Mittwoch, wenn die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen mit der Bundeskanzlerin teils virtuell zusammentreffen. Man hoffe sehr, dass bei der gemeinsamen Konferenz das Beherbergungsverbot wieder aufgehoben werde, so DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin Hartges.
Die Beherbergungsverbote sind umstritten und ziemlich undurchsichtig. Das sorgt für Ärger. Ohne Frage, diese Pandemie, die kann spalten. Das sehen wir auch, wenn es mal wieder heißt, die Jüngeren sollten endlich aufhören, Partys zu veranstalten. Es ist ein pauschaler Vorwurf, der Alt gegen Jung ausspielt. Und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat sich gegen eine solche pauschale Verurteilung junger Menschen ausgesprochen. Claudia Plass berichtet.
Bundesfamilienministerin Giffey mahnte, bei den Corona-Kontaktbeschränkungen dürften die Generationen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die SPD-Politikerin sagte im ARD-Morgenmagazin, es gebe sehr viele junge Menschen, die besonnen, rücksichtsvoll und vernünftig seien. Die Grenze verlaufe nicht zwischen alt und jung, sondern zwischen vernünftig und unvernünftig. Dort, wo Menschen sich nicht an die Regeln hielten, müsse man das nicht nur einfordern, sondern auch durchsetzen. Insgesamt appellierte sie an alle Altersgruppen, derzeit keine Familienfeiern über Generationen hinweg zu veranstalten. Zugleich sprach sie sich dafür aus, bei den jungen Menschen noch stärker für die Corona-Regeln zu werben. Bundesweit steigen die Corona-Infektionszahlen, vor allem in den Metropolen. Als ein Grund dafür gelten feiernde Gruppen von Menschen.
Der Online-Händler Amazon, der wirbt in diesen Tagen wieder mit besonderen Rabatten, denn es sind Prime Days. Und auch wenn wir Amazon meist mit Shoppen verbinden, steckt hinter dem Unternehmen inzwischen längst mehr. Im Cloud-Geschäft etwa, da spielt der US-Konzern eine dominierende Rolle. Und weil Amazon immer größer wird, werden auch die Rufe nach einer Zerschlagung lauter. Doch die Hürden dafür, die sind hoch. Tristan Schwarz über viele Geschäftsfelder und die Kritik daran.
1994 als Online-Buchhändler gegründet, ist der Großkonzern Amazon inzwischen auch ein Musik- und Videostreaming-Dienst, mit Amazon Payments ein Zahlungsdienstleister und durch die Übernahme von Whole Foods eine Bio-Supermarktkette. Mit Amazon Web Service, kurz AWS, ist der Konzern zudem einer der größten Cloud-Anbieter. Und durch das Tochterunternehmen Ring spielt Amazon auch in der Haussicherheitstechnik mit.
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, wo es unabdingbar ist, sich auch als Unternehmen immer wieder neu zu erfinden,
sagt Amazon-Aktionär Daniel Wassmer. Er betreibt den YouTube-Kanal Investflow mit knapp 15.000 Abonnenten. Always Day One. Immer so, als wäre es der Gründungstag. Nach diesem Motto des Amazon-Gründers Jeff Bezos schaut sich der Konzern immer weiter nach neuen Geschäftsmöglichkeiten um. Und das mit Erfolg, denn das den Markt anführende Cloud-Computing-Segment erwirtschaftet inzwischen mehr als 10% des Gesamtumsatzes.
In fast jedem Bereich, in dem Amazon tätig ist, avancieren sie zum Marktführer, was für mich aus Anlegersicht weiter für starke Zukunftsfantasien sorgt.
Amazon hat sich 2014 mit der Übernahme von Twitch auch die marktführende Stellung im Livestreaming von E-Sports sichern können. Knapp 1 Milliarde US-Dollar legte der Online-Konzern dafür auf den Tisch. Heute ist Twitch Schätzung zufolge 4-mal so viel wert. Dass Amazon so breit aufgestellt ist, hat mehrere Gründe. Vor allem möchte man sich unabhängiger vom Onlinehandel machen. Für Rechtswissenschaftler Daniel Zimmer sind die vielen Übernahmen aber auch Ausdruck der hohen Liquidität.
Irgendwo muss man hin mit dem vielen Geld. Und eine gerne genutzte Möglichkeit besteht darin, sich an vielversprechenden anderen Firmen zu beteiligen.
Diese Übernahmen zielen darauf ab, durch den direkten Kauf von Konkurrenten die eigene Reichweite zu stärken oder aber von der Technologie der aufgekauften Firma zu profitieren, sagt der Anleger Daniel Wassmer.
Gerade wenn die Firmen eben noch nicht so groß sind oder im Fokus der Allgemeinheit, kann man sich hier unheimlich viel Know-how in der jeweiligen Branche für einen tollen Preis sichern. Diese Strategie betreibt Jeff Bezos aber schon seit der Gründung von Amazon und nicht erst seit sie jetzt so groß sind.
Neuester Kauf von Amazon, das Startup Zoox, das sich dem autonomen Fahren widmet. Doch gefährdet Amazon mit jedem weiteren Zukauf den Wettbewerb in diesem Bereich? Weil kleinere Konkurrenten dann keine Chance mehr gegen den finanzstarken Player haben?
Aus kartellrechtlicher Sicht bestehen gegenüber einer solchen Beteiligung an Unternehmen aus anderen Branchen weniger Bedenken als beim Aufkauf eines eigenen Konkurrenten.
Sagt der Rechtswissenschaftler Daniel Zimmer, ehemaliger Präsident der Monopolkommission. Ein Problem sieht er vielmehr darin, dass Amazon für den Online-Auftritt vieler kleinerer Handelsunternehmen eine unverzichtbare Plattform stellt. Gleichzeitig dort aber auch eigene Produkte verkauft, die in direkter Konkurrenz zu denen der Händler stehen.
Manche Unternehmen stellen für andere eine Art Gatekeeper, auf Deutsch etwa Torwächter, beim Zugang zum Internet dar. Wenn diese Gatekeeper zusätzlich noch weitere eigene wirtschaftliche Aktivitäten auf den betroffenen Märkten haben, können Probleme entstehen. Amazon hat einen Anreiz, Informationen, die es als Marktplatzbetreiber von seinen Kunden erhält, auch für den Absatz eigener Produkte zu nutzen und eigene Produkte besser und sichtbarer zu präsentieren als die Angebote anderer Händler.
Doch bislang konnte eine marktbeherrschende Stellung nicht festgestellt werden. Und so kann Amazon auch dank des gut laufenden Onlinehandels und des Cloud-Geschäftes weiter zukaufen und wachsen. Dass deswegen in den USA die Gefahr einer Zerschlagung von außen besteht, das sieht Daniel Zimmer nicht. Auch wenn das immer mal wieder gefordert wird. Ein Aufspaltungsverfahren würde aber nicht nur dauern, sondern sei auch rechtlich viel zu schwierig umzusetzen, sagt Zimmer.
Von einem so drastischen Schritt sind wir im Kartellrecht noch weit entfernt.
Da muss sich Amazon also kaum Sorgen machen. Der Online-Konzern ist ohnehin im Moment ein Krisengewinner, aber er bekommt Konkurrenz. In Polen etwa, dort ist jetzt ein polnischer Amazon-Konkurrent an die Börse gegangen. Claudia Werle ist für uns in der Frankfurter Börse. Dieser Start, der war schon beeindruckend.
Der war wirklich beeindruckend. Es geht um Allegro, die größte polnische Internet-Auktionsplattform, die in Polen eine marktbeherrschende Stellung hat. Der Gang in die Warschauer Börse, ein voller Erfolg. Die Aktien sind zeitweise um mehr als 60% gestiegen. Das Unternehmen ist damit auf einen Schlag das wertvollste börsennotierte Unternehmen des Landes geworden.
Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank halten ihre Herbsttagung ab. Wesentliches Thema ist die Corona-Pandemie und zum Auftakt gibt es klare Forderungen von Seiten der EZB.
Ja, die EZB-Chefin warnt davor, dass die staatlichen Hilfen zu früh auslaufen. Staatsbürgschaften, Kurzarbeitergeld, das alles soll nicht plötzlich gestoppt werden. Man müsse einen reibungslosen Übergang schaffen zu einer vollständigen wirtschaftlichen Erholung. Gut, das klingt erstmal nachvollziehbar, hat aber auch Nebenwirkungen. Der EZB-Bankenaufseher warnt unterdessen vor faulen Krediten. Der Bestand an solchen faulen Krediten könnte steigen auf 1,4 Billionen Euro und damit auf ein Niveau, dass das der letzten Finanzkrise noch übertreffen könnte. Gut, soweit muss es nicht kommen, aber immerhin Warnungen gibt es.
In den USA beginnt morgen die Berichtssaison. Wie entwickelt sich der gesamte Markt davor?
Die großen amerikanischen Banken lassen sich in die Geschäftsbücher schauen. JP Morgan, Citigroup, um nur mal ein paar Namen zu nennen. Was hierzulande Sorge bereitet, das sind eher die steigenden Corona-Infektionszahlen. Der DAX ist zwar am ersten Handelstag in der neuen Woche gestiegen um 0,7% auf jetzt 13.140 Punkte. Aber wir bewegen uns auf dünnem Eis, meint ein Händler. Viele warnen bereits, weitere Lockdowns wären kontraproduktiv, was die Wirtschaftserholung betrifft. Umgedreht, wenn immer mehr Menschen krank werden, hat das auch Folgen.
Daimler und Volkswagen drohen laut einer Studie, ihre CO2-Flottenziele klar zu verfehlen. Sehen Sie Reaktionen?
Gut, die Aktien steigen. Daimler plus 2%, VW plus 1,5%. Der Flottengrenzwert bezieht sich auf den Durchschnitt aller verkauften Fahrzeuge eines Herstellers. E-Autos ohne Emissionen während der Fahrt drücken den Durchschnitt und können beispielsweise höhere CO2-Werte von großen SUVs ausgleichen. Aber mit solchen großen SUVs lässt sich halt immer noch gut Geld verdienen.
Schauen wir noch kurz auf die Finanzaufsicht BaFin. Die hat eine Geldbuße gegen Covestro verhängt. Warum?
Der Konzern habe seine Veröffentlichungspflichten bei Aktiengeschäften verletzt, so der Vorwurf. Ein Unternehmen Unternehmenssprecher hat den Vorgang bestätigt. Da geht es um ein Bußgeld von 600.000 Euro.
Dann schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro kostet 1,1808 $. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,55%. Und die Feinunze Gold wird mit 1.921,40 $ gehandelt.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht am Schluss dieser Sendung. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen jetzt die Nachrichten und anschließend dann Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.